Herzlich willkommen zu unserer Ausgabe O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Gesunder Bauch, gesunder Mensch. Dieser dreiteilige Podcast ist mit freundlicher Unterstützung von Bayer Vital entstanden. Die dritte und letzte Folge heute heißt Gute Praxis, funktionelle Magen-Darm-Beschwerden im Behandlungsalltag. Mein Name ist Bianca Lorenz, ich bin Medizinredakteurin bei der Matrix Group in Wiesbaden. Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden haben viele Gesichter. Deshalb sollte man die Patienten vor der Behandlung genauer unter die Lupe nehmen. Repetitive und häufige invasive Untersuchungsmethoden gelten jedoch als kontraproduktiv. Warum das so ist, was bei der hausärztlichen Anamnese zu beachten ist und welche individuellen Therapien bei der Behandlung unterstützen, möchte ich heute mit Dr. Markus Frühwein besprechen. Er ist Allgemein- und Reisemediziner aus München. Guten Tag, lieber Herr Dr. Frühwein. Wo treffe ich Sie denn heute an?
Guten Morgen. Ich bin wie jeden Montagmorgen in der Praxis.
Herr Dr. Frühwein, viele Patienten klagen ja über wiederkehrende und wechselnde Magen-Darm-Symptome. Zu welchem diagnostischen Vorgehen raten Sie Ihren Kollegen? Und worauf sollte man bei der Anamnese und der körperlichen Untersuchung achten?
Also funktionelle Magen-Darm-Beschwerden oder auch Reizdarmsyndrome spielen in unserer hausärztlichen Praxis eine immer größere Rolle. Also wir sehen immer mehr Patienten, die Beschwerden in dem Bereich haben. Und entscheidend ist es hier auch, eine gute Diagnostik zu betreiben, um vor allem auszuschließen, dass andere somatische Störungen vorhanden sind. Für mich ist es immer erstmal wichtig herauszufinden, also ich bin auch Ernährungsmediziner, wie ernähren sich die Leute? Welche Ernährungsgewohnheiten sind da? Hat sich, bevor diese Beschwerden angefangen haben, irgendwas geändert? Viele haben diese Beschwerden ja auch relativ lange schon. Was ist bisher ausprobiert worden? Sind irgendwie spezielle Diäten vorhanden? Stuhlgang spielt eine Rolle, ist auch immer ganz interessant. Wir wollen ja auch wissen, wenn es um Reizdarm geht, eher obstipations- oder diarrhoebedingt. Also Stuhlkonsistenz, wie häufig ist der Stuhlgang da? Auch mal die Frage, ist da irgendwie eine Schleim- oder Blutbeimengung mal gesehen? Ist Sodbrennen vorhanden? Wann treten diese Beschwerden vorwiegend auf? Ist auch mal ganz spannend. Ist das eher morgens, abends? Spielt Essen da eine Rolle? Wird es nach dem Essen eher besser? Wird es nach dem Essen schlechter? Aber auch ein bisschen weg davon, wir reden ja inzwischen eher von einer Darm-Hirn-Schrankenstörung. Wie schaut's mit Stress aus? Sind besondere Belastungsreaktionen da? Ist Depressionen vorhanden? Und wenn man eigentlich mit einer ausführlichen Anamnese durch ist, macht es natürlich auch Sinn, den Patienten einfach mal anzulangen. Also einfach mal abzutasten, den Bauch zu fühlen, ist der hart, ist der weich? Natürlich auch eine digitale Rektumuntersuchung. Und was wir eigentlich immer mitmachen, ist eine Sonographie. Also einfach mal den Bauch im Ultraschall anschauen, ist aus meiner Sicht eine ganz tolle Untersuchung. Es ist nicht invasiv, man sieht schon mal relativ viel. Wir sind sehr großzügig, wenn es darum geht, bei Beschwerden, wo auch der Stuhl auffällig ist, Stuhluntersuchungen zu machen. Wir schauen da auf Bakterien, natürlich auch Parasiten, Keime, Würmer und so weiter. Kann auch Entzündungsmarker im Stuhl mitbestimmen. Dem Patienten wird Blut abgenommen. Und dann haben wir von der Hausarztpraxis eigentlich erstmal, glaube ich, ein ziemlich umfangreiches Labor. Da muss man schauen, was da rauskommt. Und ja, dann geht die Diagnostik erstmal weiter, wenn man nichts gefunden hat.
Also das ist jetzt eine Besonderheit Ihrer tropenmedizinischen Praxis, dass Sie so ein großes Blutbild auch ansetzen. Ist das normal?
Also je nachdem, ob es Obstipation oder Diarrhoe ist, die Bandbreite an potenziellen Erkrankungen auch außerhalb der funktionellen Beschwerden ist ja relativ groß. Das kann auch mal einfach eine Schilddrüsenüberfunktion sein, die zu Durchfällen führt. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, einen Patienten einmal auch labortechnisch intensiv abzuklären. Wir wollen ja auch wissen, ist mit der Gallenblase alles in Ordnung? Sind Leberwerte vorhanden? Ist da irgendeine Entzündung da? Spricht was für eine unterschwellige Divertikulitis? Und so weiter. Also wir haben hier eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten und die sollte man im hausärztlichen Bereich auch ausnutzen. Der Rest ist dann eher Spezialdiagnostik, die sich eher beim Facharzt abspielt.
Ja, und da haben Sie schon das richtige Stichwort gegeben. Bei unklarem Befund werden Patienten ja häufig an den Gastroenterologen überwiesen. Und dort werden invasive Diagnostiken durchgeführt, wie Koloskopien und Magenspiegelungen, um den Ursachen der Symptome auf den Grund zu gehen. Warum wird denn die Diagnose Reizdarmsyndrom oder Reizmagen häufig nicht vom allgemeinen Mediziner gestellt, sondern wird zum Facharzt überwiesen?
Bis zum gewissen Grad ist die Diagnose auch eine Ausschlussdiagnose. Ich muss ja erst mal schauen, gibt's irgendwas anderes, was vielleicht direkt behandelbar ist. Und dafür brauche ich erstmal zumindest eine Magen-Darm-Spiegelung. Aus meiner Sicht ist auch gerade im Ernährungsbereich eine Allergieabklärung ganz wichtig. Also wir haben hier schon ein paar Sachen, da brauche ich einfach einen Facharzt. Das kann ich in der Hausarztpraxis überhaupt nicht darstellen. Und dieses Zusammenspiel aus Hausarzt und Facharzt führt am Ende dann auch dazu, dass man die Diagnose schnell stellen kann. Und das ist ja auch relativ wichtig für die Patienten. Wir haben ja allein von der Definition des Reizdarmsyndroms her auch eine Einschränkung im Alltag. Und hier schnell zu einer Diagnosestellung zu kommen, was ja sonst häufig ist, ist dieses klassische Ärztehopping. Patienten, die bei 10, 20 Ärzten irgendwann auftauchen, weil nie eine Diagnose Reizdarmsyndrom oder funktionelle Beschwerden gestellt wird. Und dann wird einfach immer weiter diagnostiziert und wenn da nichts rauskommt, zum nächsten Arzt gewechselt. Deswegen ist auch dieses Vertrauensverhältnis Hausarzt-Patient so wichtig.
Sie hatten ja vorhin auch angesprochen, dass sie natürlich die Ernährung eine Rolle spielt. Und auch das Mikrobiom im Speziellen scheint ja bei funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen eine Rolle zu spielen. Welche Bedeutung hat das und inwiefern wird das vielleicht unterschätzt?
Also das Darmmikrobiom spielt ja inzwischen auch in der Forschung eine ganz große Rolle in allen Bereichen, auch bei psychischen Erkrankungen und eben auch bei den funktionellen Beschwerden. Wir wissen, dass das Mikrobiom zum einen veränderbar ist und ganz großes Interaktionspotenzial hat mit dem gesamten Körper, mit dem Immunsystem. Beispielsweise, es kann uns schützen vor Fehlbesiedlung und das Mikrobiom kann man auch beeinflussen. Und insofern, hier ist sicher das letzte Wort noch nicht gesprochen, welche Rolle es genau beim Reizdarmsyndrom spielt. Man sieht aber, die Rolle wird immer größer. Und gerade wenn wir im Bereich Fehlbesiedlung Mikrobiom haben, kann man hier ansetzen. Wir wissen, dass Fehlbesiedlung auch bei Fehlverstoffwechselung von bestimmten Nahrungsbestandteilen Durchfälle auslösen kann, auch häufig Blähungen, also so klassische Beschwerden bei Patienten, die man unter Umständen verhindern kann. Hier wird zum Beispiel auch mal mit der Option gespielt, eine Stuhltransplantation zu machen, die jetzt im Moment beim Reizdarmsyndrom explizit noch nicht empfohlen wird. Wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Mikrobiom auch in Zukunft eine ganz, ganz große Rolle bei der Erkrankung spielen wird.
Genau, und Sie hatten auch vorhin angesprochen schon Stress, ja, das Thema Stress. Beim Reizmagen- und Reizdarmsyndrom zeigt sich ja gerade, dass Psyche und Körper über diese Darm-Hirn-Achse direkt miteinander verbunden sind und so auch psychische Faktoren Magen-Darm-Symptome auslösen können. Deshalb gibt es ja auch nicht diese eine Standardtherapie für alle Patienten, sondern man sollte ja bei der Behandlung eher auf ein biopsychosoziales Modell abzielen und das die Behandlung dort einbetten und sehr individuell gestalten. Könnten Sie bitte noch mal kurz erklären, warum eine multimodale Therapie so wichtig ist?
Wir wissen ja inzwischen beim Reizdarm oder Reizmagen, dass es eine eher multifaktorielle Ursache ist. Und beim multifaktoriellen Geschehen kann ich nicht einfach nur an einem Punkt ansetzen. Das funktioniert nicht. Hat sich auch gezeigt, dass das Ganze nicht funktioniert. Und deswegen brauchen wir dringend hier diesen multimodalen Therapieansatz. Und ich bin selber ganz klassischer Schulmediziner, aber in dem Bereich macht es total Sinn, auch in die naturheilkundliche oder Komplementärmedizin reinzugehen. Hier ist aus meiner Sicht auch dieses Self-Empowerment des Patienten ganz wichtig, dass der sich an seiner Therapie beteiligt, dass der versteht, was passiert da eigentlich und entsprechend mitgenommen wird. Ein Stichwort ist hier die Lebensstilmodifikation. Wie bringe ich den Patienten auch dazu, sein Leben so umzuändern, dass er möglichst wenig Beschwerden mit seiner Erkrankung hat? Die meisten sind ja klassisch gesehen nicht unbedingt heilbar. Hier ist das Ziel zu schauen, wie kommt er möglichst gut mit seiner Krankheit klar. Und da spielt dann auch wieder die psychische Therapie eine Rolle. Also eine psychologische Unterstützung kann hier ganz wichtig sein. Und wenn ich ein optimales Therapiekonzept für den Patienten will, muss ich diese ganzen Sachen einfach kombinieren.
Und jetzt auch bei diesen dyspeptischen Beschwerden, da weiß man ja, dass 80% davon auch funktionell bedingt sind. Wie sieht denn hier eine Behandlung aus?
Naja, die dyspeptischen Beschwerden sind eigentlich ähnlich häufig. Und auch hier haben wir das gleiche Thema. Wir wissen noch nicht so genau, was die Ursache ist. Aber sicher auch, weil hier es wieder ein multifaktorielles Geschehen ist. Wir haben verschiedene Ursachen in allen möglichen Bereichen und die können wir auch teilweise nur einzeln angehen, um hier eine Besserung zu erreichen. Und es funktioniert auch. Also man geht da von einer relativen Bandbreite an Problemen aus. Wir haben die Motilitätsstörungen, die viszerale Hypersensitivität, die mukosale Permeabilität. Und autonomes und enterisches Nervensystem ist auch noch gestört. Also eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Ursächliche Behandlung ist leider nicht möglich, aber man kann hier helfen. Und was sich hier etabliert haben, was man auch in den Leitlinien dann sieht, ganz klassisch wird in der Hausarztpraxis bei eigentlich so ziemlich allem mal gegeben, die klassischen Protonenpumpenblocker. Helicobacter kommt spätestens, wenn die Magenspiegelung passiert ist, raus und sollte natürlich dringend eradiziert werden. Das ist jetzt nichts, was ganz speziell aufs Reizdarmsyndrom zugeschnitten ist. Aber auch Phytotherapeutika zum Beispiel spielen hier eine große Rolle. Wir haben ja vorhin von einem multimodalen Therapieansatz gesprochen. Und hier hat man beispielsweise mit STW5 oder STW5-2 Kombinationen aus verschiedenen Phytotherapeutika-Varianten, die einfach gut funktionieren. Die kann ich mal geben und schauen, wie es anschlägt. Also aus meiner Sicht, ich probiere sowas gerne ähnlich mit dem Probiotika. Sowas mal ein paar Monate aus, dass man einfach mal sagt, 2-3 Monate nehmen, schauen, ob eine Besserung da ist. Es braucht einfach Zeit. Und das funktioniert in der Praxis auch ganz gut, weil ich gerade in dem Phytotherapeutika-Bereich die Patienten relativ offen sind. Viele haben ja doch so ein bisschen die Sorge, chemische Medikamente. Das macht es mir einfach etwas leichter zu sagen, wir versuchen mal was Pflanzliches und wird einfach relativ gut angenommen. Das sind ja meistens Patienten, die psychisch eh schon relativ stark belastet sind durch eine Menge an Problemen. Und gerade mit sowas kann ich auch mal während der Diagnostik schon anfangen.
Wie wichtig ist es denn, auftretende Symptome zeitnah zu behandeln?
Ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen. Aus meiner Sicht spielt die zeitnahe Therapie, genauso wie die zeitnahe Diagnostik, eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben ja Patienten, die psychisch stark angegriffen sind meistens. Die landen ja normalerweise nicht in der Praxis, weil sie seit 2 Wochen Magen-Darm-Probleme haben, sondern es geht meistens 1,5 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre, teilweise auch viel länger schon. Und da ist einfach ein sehr, sehr hoher Leidensdruck da, weil der sich eben auch aufs Alltagsgeschehen, Beruf und so weiter ausübt. Viele tun sich schwer, Sport zu machen. Andere haben so starke Beschwerden, dass sie sich fast nicht mehr trauen, aus dem Haus rauszugehen. Und da ist natürlich ein Handlungsbedarf da. Also gerade im Arbeitsbereich spielt es eine ganz große Rolle, wenn ich plötzlich 10, 20, 30 Fehltage im Jahr habe, weil ich aufgrund meiner Magen-Darm-Beschwerden, die ich auch nicht vorhersehen kann, einfach meinen Job nicht mehr machen kann. Und je früher man hier reingeht, desto einfacher ist es auch, eine Chronifizierung zu vermeiden. Also, dass diese Beschwerden dann wirklich regelmäßig auftreten. Wie bei den meisten Erkrankungen gehe ich mal davon aus, dass sie hier auch ein gewisses Krankheitsgedächtnis einprägt. Und je früher ich da reingrätsche mit Therapie, desto größer ist die Chance, damit auch was zu erreichen.
Und welche Rolle spielt denn die Aufklärung der Patienten über die Behandlung und ein realistisches Behandlungsziel, etwa wenn zwar keine Heilung möglich ist, aber wenigstens doch eine Besserung der funktionellen Beschwerden?
Erste Priorität hat für mich einfach mal die gut kommunizierte Diagnosestellung. Dass man einfach mal wirklich sagt, du hast funktionelle Beschwerden oder du hast ein Reizdarmsyndrom, das ist jetzt einfach mal da, das ist deine Diagnose, das ist nicht heilbar, aber es ist behandelbar und wir können jetzt auch aufhören, weiter nach anderen Ursachen zu suchen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, den Patienten da auch mitzunehmen, dass er ein Verständnis dafür kriegt, dass diese Diagnose da ist und dass die auch eine starke psychische Komponente haben kann oder im Normalfall auch hat. Und dass das aber auf der anderen Seite auch nicht bedeutet, dass er irgendwie verrückt ist. Das ist nichts Negatives. Ich glaube, es ist aus meiner Sicht immer wichtig, gut zu kommunizieren, dass es viele Leute gibt, die diese Beschwerden haben, dass der Patient da nicht alleine ist. Und wenn dieses Verständnis da ist, kann man eben an dieser Lebensstilumstellung arbeiten, die Patienten dann hoffentlich weiterhilft. Also gerade die Stressreduktion, Ernährungsumstellung, Therapie, Phytotherapeutika. Man kann ja viel machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass vielen so eine intensive Betreuung, einfach auch zu wissen, ich habe einen Ansprechpartner, ich kann was tun und ich habe eine Selbstwirksamkeit. Und das ist für mich immer ganz entscheidend. Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit hilft auch, diese Krankheit besser zu verstehen, mit der Erkrankung besser klarzukommen. Und nimmt wieder die depressiven Beschwerden ein bisschen raus und lindert dann auch wiederum als Kreislauf die funktionellen Beschwerden.
Noch eine kleine Nebenfrage zum Thema Stress. Welche Therapien haben sich denn hier besonders bewährt, also um den Stress zu reduzieren?
Also man kann das auch, ich sag mal, ganz simpel mit Yoga und Meditation angehen. Es gibt so viel stressreduzierende Verfahren, auf die man da zurückgreifen kann.
Die besten, bitte.
Ich selber bin ein großer Freund von Meditation, so ein bisschen Selbstversenkung, wo man sich einfach mal auch 10 Minuten rausnehmen kann aus dem Alltag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Dinge mal an sich vorbeiziehen zu lassen. Und gerade wenn es mal stressig ist und dann irgendwie gestärkt psychisch wieder in solche Situationen reinzugehen.
Ja, lieber Herr Dr. Frühwein, das waren spannende Fakten und Tipps aus der Praxis. Können Sie für unsere Zuhörer bitte noch einmal kurz zusammenfassen, was gehört bei der funktionellen Magen-Darm-Beschwerden zu einer guten Anamnese? Und was ist für Sie bei der Behandlung das Entscheidende?
Ja, die gute Anamnese umfasst einfach mal aus meiner Sicht die ganze Ernährung des Patienten, Stuhlgewohnheiten, wann werden Beschwerden besser, schlechter, wie lange geht es schon, wie ist seine psychosoziale und soziale Situation. Also die Bandbreite ist riesengroß, was man alles fragen kann. Aber das sind so die Kernpunkte, die müssen einfach erfasst werden. Zum Beispiel auch spezielle Diäten. Und therapeutisch multimodales Konzept, von angefangen von der Ernährungsumstellung, Low-Food-Map-Diät, über Phytotherapeutika, Probiotika, Präbiotika spielen da eher keine Rolle, hin zur Psychotherapie mit entsprechenden, teilweise auch medikamentösen Maßnahmen.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank für das freundliche Gespräch, lieber Herr Dr. Frühwein. Und dann wünsche ich Ihnen nur noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin Extra zum Thema gute Praxis, funktionelle Magen-Darm-Beschwerden im Behandlungsalltag. Die S3-Leitlinie zum Reizdarmsyndrom und die Fachinformationen finden Sie in den Shownotes. Der Podcast ist mit freundlicher Unterstützung von Bayer Vital entstanden.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.